Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, moin und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge von Momente deiner Geschichte. Ich habe mich jetzt ein bisschen länger nicht gemeldet. Da möchte ich dir gleich mal erzählen, warum. Und genau, das Ganze so ein bisschen ausbauen zu, was ist hier gerade so los, wie läuft es im Studium. Und dann möchte ich dir heute mein neues Objektiv für die Leica M240 vorstellen, das Voigtländer 35 Ultron 2.0 in der Version 2. Ich möchte dann da auch so ein bisschen überleiten auf die Frage nach dem Vollformat-Look, die wir natürlich nicht abschließend beantworten können. Ich möchte ja auch nicht jeden Aspekt aufzählen, aber einfach mal so als Anschlussdiskussion, als Anschlussmonolog an die letzte Folge, wo ich ja relativ verzweifelt war und da auch viele Zuschriften bekommen habe. Und dann als letztens mal vielleicht noch so einen kleinen Gedankenanstoß für dich, der mir auch im Zusammenhang mit diesem Thema gekommen ist. Tja, mal ganz am Anfang. Ich nehme jetzt wieder über das gewohnte Mikrofon auf, denn ich habe jetzt endlich meinen neuen Stehschreibtisch hier im Büro. Ist sehr, sehr cool, weil ich ja auch unfassbar viel im Moment am Computer oder auch in den Unterlagen für die Uni machen muss. Und dass viele sitzen, das tut mir einfach nicht gut. Das habe ich schon gemerkt, als ich noch gearbeitet habe vor der Uni jetzt. Also jetzt nicht gerade jetzt gerade, sondern in der Phase, in der ich halt jeden Tag bei der Arbeit war. Da habe ich auch am Ende einen Schreibtischjob gehabt und da war ich auch sehr froh über einen Stehschreibtisch, weil ich einfach vom Sitzen, vom langen Sitzen so unfassbare Rückenschmerzen bekomme im unteren Rücken. Und ich auch immer das Problem habe, wenn ich mich da in irgendwas sehr rein konzentriere, dass ich mich dann auch immer so nach vorne fallen lasse und dann bekomme ich Nackenschmerzen, davon bekomme ich Kopfschmerzen und so weiter. Also so einen Stehschreibtisch kann ich absolut empfehlen. Und ich habe jetzt dafür, weil der halt ein bisschen größer ist als der alte Schreibtisch und auch ein bisschen anders gebaut, beziehungsweise hier jetzt in dem Zimmer auch mehr Platz ist als in der alten Wohnung, habe ich mir jetzt so ein Gelenkarmstativ von Rode noch dazu gekauft. Und da ist jetzt das Mikrofon dran. Das heißt, ich kann jetzt einfach, wenn ich podcaste, dann dieses Mikrofon quasi einmal runterschieben, aufnehmen und dann einfach wieder hoch wegschieben. Das spart mir auch immer diesen Act mit das Mikrofon irgendwo herholen und dahinstellen und anschließen und so. Und genau, so muss ich einfach nur runterklappen, die externe Soundkarte anmachen und in Logic reingehen. Das ist mein Aufnahmeprogramm und schon kann es losgehen. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher und man macht es dann irgendwie auch mal schneller so. Tja, aber eben nicht in letzter Zeit, denn das Ding hier, das steht jetzt auch schon seit ein, zwei Wochen. Es ist einfach so gewesen, falls du dich an die letzte Folge erinnerst, dass ich krank war. Ich hatte eine ziemlich starke Erkältung. Wie sich jetzt rausgestellt hat, war es wohl doch Corona. Dann ist meine Frau 4 Tage zur alten Wohnung nach Norddeutschland gefahren, um die Chico zu machen und dann zu übergeben. Dann ist sie wieder runtergefahren und war dann schon, ist quasi während dieser Zeit da oben krank geworden. Kam dann hier an, hat einen Test gemacht, hatte Corona. Wir haben dann sehr überlegt mit den Ansteckungszeiten hin und her gerechnet und eigentlich konnte sie das nur von mir haben, auch wenn mein Test 3 Tage lang negativ war. Als ich krank war, ich habe dann aber auch aufgehört zu testen. Manchmal dauert das ja noch 1-2 Tage mehr, bis er dann irgendwie anschlägt, der Test. Und das Wahrscheinlichste war einfach, dass sie sich bei mir angesteckt hat. Von daher gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ich auch Corona hatte zum zweiten Mal dann. Und genau, das heißt, dass sie kam dann krank hier an. Das heißt, dann muss ich auch natürlich sehr viel mich um den Kleinen kümmern und so. Summa summarum waren das eine unfassbar stressige Zeit. Die Uni ist auch ein bisschen auf der Strecke geblieben. Die habe ich jetzt mittlerweile wieder eingeholt. Das war zum Glück nicht so hintendran wie beim Umzug damals. Und ja, also das heißt, ich habe tatsächlich dann die Zeiten genutzt, wo der Kleine geschlafen hat, so wie jetzt eben, um dann nochmal eine Runde zu lernen. Und das heißt, im Podcast war dann so ziemlich das Allerletzte, an das ich gedacht habe, auch Sport und sowas. Ich war ja irgendwie auch selber angeschlagen und dann gerade wieder so halbwegs gesund. Und das musste auch alles ausfallen. Ja, und jetzt ist aber alles wieder gut. Uns geht's super. Der Kleine hat wie beim letzten Mal Corona, irgendwie davon auch nicht so richtig was abbekommen. Und von daher ist jetzt wieder alles so in den Bahnen. So peu à peu trudeln hier jetzt auch die letzten Möbel ein, die wir noch brauchen. Ich bin wieder zum Sport gekommen. Das ist toll. Ich bin mit der Uni auf Stand. Ich habe eben gerade noch einen neuen Blogartikel geschrieben zu diesem Ultron, zu dem ich jetzt gleich kommen will, damit du dann auch einen Link bekommst hier in den Shownotes, wo du dir die Beispielbilder anschauen kannst. Ich wollte das ja jetzt nicht mehr so machen, dass ich zu jeder Folge generell einen Link erstelle und einen Blogartikel mache, wo ich dann irgendwie einfach nur schreibe, es gibt eine neue Folge, sondern ich habe mich entschieden, nur dann einen Blogartikel zu machen, wenn ich es quasi auch wirklich als Blogartikel mache, den man unabhängig von der Folge lesen kann. Das mache ich eben dann, wenn ich auch wirklich was so zu erzählen habe, was ich dann auch mit Bildern unterlegen will oder hinterlegen will. Und dann kann ich quasi hier im Podcast auch einen Link zu diesem Blogartikel reinschalten. Das heißt, man sieht dann die Bilder irgendwo. Ich will die auch nicht einfach nur ohne Kommentar irgendwo einstellen bei mir auf dem Blog. Das ist auch doof. Das heißt, wenn es jetzt dann Beispielbilder gibt, dann verlinke ich entweder das jeweilige Bild auf Instagram oder irgendwie auf Facebook oder so. Oder wenn es eben so eine größere Sache ist, dann stelle ich mich halt mal eine Stunde hin und schreibe dann noch einen Blogartikel. Es hat jetzt ungefähr so eine Stunde gedauert, aber ich finde, er ist ganz cool geworden. Ich verlinke ihn dir in den Shownotes, da kannst du einmal nochmal ein paar Gedanken dazu lesen und zum anderen kannst du natürlich dann auch die Bilder anschauen. Tja, und dann kommen wir doch jetzt einfach mal direkt zu dem Objektiv. Ich habe zwei Objektive die ganze Zeit für die Leica M240 gehabt. Und zwar einmal das 50-1.5. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie es heißt. Das fand ich immer richtig toll. Einziger Nachteil, es hatte kein Fokusstäbchen. Also diese Mulde da, diese Fingermulde, diesen Tab hatte es nicht. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Aber mit dem Objektiv bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden, auch was die Abbildungsleistung angeht. Und ich hatte dann noch das 35-1.4 Nocton Classic 2 von Vogtländer, das irgendwie auch total viele so benutzt haben in den letzten 5 bis 10 Jahren. Aber ich bin irgendwie nie so richtig damit warm geworden. Ich habe, ja, der Fokus-Tab, diese Mulde war mir irgendwie zu klein. Die Bildqualität hat mir nicht gefallen, nicht so richtig. Ich hatte auch das Gefühl, es wird einfach nicht so richtig scharf. Auch nicht, wenn ich auf 2.0 oder so abblende. Klar, dann so bei den höheren Blenden war es okay, aber irgendwie bei den niedrigen Blenden war ich da irgendwie so gar nicht zufrieden. Selbst bei 2.8 war so okayisch. Und dann habe ich mich mal nochmal auf die Recherchesuche gemacht und habe nochmal geschaut. Und anscheinend hat das nicht nur mein Objektiv als einzelnes Objektiv betroffen. Also ich hatte jetzt nicht so ein Montagsmodell oder sowas, sondern das scheint wohl einfach an dieser Reihe zu liegen, dass das einfach nicht so richtig scharf wird. Und dann hat mir mein lieber Fotofreund, der Mike Kroner, Grüße an dieser Stelle, hat mir dann auf der Fotopia den Tipp gegeben, schau dir doch mal das Ultron 2.0 35mm von Vogtländer an, ist asphärisch und das wird gerade im Internet irgendwie extrem gehypt und das soll mega gut sein. Und tja, dann habe ich mir das doch mal genauer angeschaut, war da sehr begeistert von und habe es mir dann eben bestellt. Ich habe geguckt, ob ich es irgendwo vielleicht gebraucht bekomme. Ich habe es dann auf eBay von einem Fotohändler für 649 statt 749 bekommen, weil es eine Kundenretoure war, aber das Ding ist quasi neu, also einfach mal 100 € gespart. Da kann man einfach mal gucken und gerade bei so Fotohändlern hat man ja auch immer Rückgaberecht und alles und das ist ja alles unkompliziert und für 100 € sparen, warum nicht, ne? 100 € haben oder nicht haben. Und von daher genau. Ja, dann habe ich das Ding also bekommen, habe das ausgepackt und ich muss sagen, das ist einfach unfassbar geil, dieses Ding. Das ist so klein. Ich habe mir jetzt so eine Gegenlichtblende von Hauge heißt es, glaube ich, oder so. Das ist so ein Dritthersteller gekauft, die ist aber auch aus Metall. Und dieses Objektiv ist geil. Das ist ultra klein. Total hübsch, auch mit dieser Gegenlichtblende. Die Originale von Vogtländer hat auch diese Form, also so eine, wie nennt man das denn? So eine Tulpenform quasi. Sieht mega schön aus und ist natürlich auf bekanntem Vogtländer-Qualitätsniveau. Also läuft sauber, fühlt sich gut an. Die Fingermulde ist endlich ein bisschen größer, so wie es mir gefällt. Blende 2 bis Blende 16 mit halben Stops quasi. Das heißt, du kannst auch 2, 2, 0, 2, 8. Was ist dann zwischen 2, 8 und 4? Ja, wahrscheinlich irgendwie 3, 5 oder irgend sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man eigentlich alles so einstellen, was man so braucht. Und eine Besonderheit vielleicht noch von dem Objektiv: Es hat eine Einstellgrenze von 58 cm. Das heißt, 12 cm weniger als normalerweise Objektive für den Leica M-Mount haben. Die gehen normalerweise bis 70 cm. Hat den Hintergrund, dass du mit dem Messsucher auch nur auf 70 cm sinnvoll scharf stellen kannst. Alles, was drunter ist, kann man zwar teilweise noch im Messsucher so einstellen, dass es scharf erscheint, aber es ist dann im endgültigen Foto nicht scharf. Das heißt, wenn man näher rangeht dann mit der Fokussierung als 70 cm, dann muss man das halt über den Live-View machen, was jetzt zumindest bei den digitalen Leicas nicht das Problem ist. Dann schaltet man halt eben auf den Live-View um und nimmt den Bildschirm. Das einzige Problem dabei ist, dass du halt keinen harten Stop bei 70 cm hast. Das heißt, es kann passieren, dass du was anfokussierst, was eben näher dran ist mit dem Messsucher. Du merkst gar nicht, dass du schon über die 70 cm hinaus bist. Stellst es dann noch über den Messsucher scharf, der fälschlicherweise funktioniert in dem Moment. Ist eben, wie gesagt, teilweise so, wenn du unter die 70 gehst. Und denkst dann, es ist scharf und es ist halt überhaupt nicht scharf. Das macht Leica besser, da kosten halt die Gläser auch deutlich mehr. Da haben die neuen Leicas, Leica-Objektive haben das teilweise auch, dass sie eine nähere Naheinstellgrenze als 70 cm haben. Da ist aber so ein harter Stop drin, dass du quasi merkst, wenn du jetzt über die 70 rüber drehst. Aber das sind dann eben so Dinge, die gibt es dann nur beim Premium-Hersteller. Und dafür zahlst du aber dann halt für so ein Objektiv dementsprechend auch viel, viel mehr. Und genau, muss man halt für sich selber entscheiden, ob man bereit ist, dann für solche Dinge eben so viel mehr Geld auszugeben. Schaut man sich mal die Bildqualität an, ja, dann bin ich einfach ultra begeistert davon. Bei Blende 2.0 ist es schon ultra scharf, in der Mitte auf jeden Fall. Hätte ich so krass nicht erwartet. Man hat natürlich eine kleine Vignette, aber gut, ich mag das eh bei den Fotos, wenn da so ein bisschen Vignette drin ist. Oft mache ich die nachträglich noch rein und wenn man sie nicht haben will, ja, also bei Lightroom oder so gibt es das Objektiv als Objektivkorrektur. Von daher ist es dann am Ende auch nicht das Problem, das wird dann einfach rauskorrigiert. Von daher kein Ding. Ja, Bildfehler sind auch kaum da eigentlich. Ist ja auch eine asphärische Linse. Also ich finde, man merkt es, sowohl bei Schärfe als auch Bildfehler oder Verzerrung oder sonst was. Das ist echt schön rauskorrigiert und macht einfach mega Spaß. Der Look der Bilder und das Bokeh, also zum Look vielleicht mal. Ich habe mal ein Bild jetzt dann ausnahmsweise in Farbe bearbeitet. Mache ich ja im Moment eigentlich nicht. Ich mache ja meine 365 Tage Schwarz-Weiß-Challenge. Also nicht jeden Tag mindestens ein Schwarz-Weiß-Bild, sondern 365 Tage nur Schwarz-Weiß fotografieren. Ich wollte aber unbedingt mal gucken, wie die Farben rüberkommen, weil Farben war auch so ein Thema, wo ich mit dem 35-1.4 einfach nicht zufrieden war. Und es lag auch nicht an der Kamera, wo manchmal der Weißabgleich daneben liegt, aber das ist mir durchaus bewusst, sondern es muss auch teilweise oder es muss am Objektiv gelegen haben, denn bei dem 50-1.5 war ich immer ultra zufrieden mit den Farben. Die fand ich mega cool, nachdem ich dann mal so einen verhauenen Weißabgleich bei Lightroom korrigiert habe. Von daher, das muss irgendwie auch daran gelegen haben. Ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, bei diesen Standard vom Fließband produzierten Fuji-Linsen, da sind mir nie solche Dinge aufgefallen, dass ich jetzt gesagt habe, oh, bei dem Objektiv gefallen mir aber die Farben nicht oder so. Das fällt mir jetzt irgendwie hier viel mehr auf. Vielleicht, weil ich mehr drauf achte, das weiß ich nicht, aber fand ich auf jeden Fall schon sehr bemerkenswert, dass da doch dann so Unterschiede gibt. Und ja, bei dem 35-2.0, ich bin wirklich zufrieden. Es sieht mega cool aus. Kannst dir gerne mal die Fotos angucken auf dem Blog. Ich finde, gerade bei dem Farbfoto, ich habe da nicht viel in Lightroom gemacht. Ich muss zugeben, das Licht war extrem geil an dem Tag. Aber ich finde, es ist einfach voll Leica-Look. Obwohl es eben eine Vogtländer-Linse ist, aber ist ja auf der Leica drauf. Ich finde irgendwie, das hat es. Ja, ist irgendwie so meine Meinung. Was mir besonders gut gefällt, ist das Bokeh. man hat, und es liegt nicht an der Blende von 2.0, weil die jetzt irgendwie eine Blende schlechter wäre als 1.4, dazu komme ich später auch nochmal. Es liegt einfach an der Linse. Es ist so ein bisschen, retro. Es ist halt so, dass die Bereiche, die unscharf sind, zwar unscharf sind, ja, per Definition, aber irgendwie erkennt man trotzdem die Konturen noch. Ist ganz schwer zu beschreiben, dann müsstest du mal auf den Blogartikel draufschauen und dir die Bilder mal angucken. Man hat noch Zeichnung drin, aber man sieht, dass es unscharf ist. Ich mag es mega, weil das irgendwie so einen geilen 3D-Pop irgendwie mit sich bringt und nicht nur so eine Matsche im Hintergrund, wie es oft bei vielen modernen Autofokus-Linsen ist. Zum Beispiel bei meinen Fuji-Linsen. Wenn du da irgendwie bei Blende 1.4 was freistellst auf 35 mm oder 50, dann ist das unscharf halt nicht nur unscharf, sondern irgendwie auch so dreamy verschwommen. Manche mögen das. Ich persönlich finde es irgendwie auch mal ganz geil, wenn da noch Zeichnung drin ist, obwohl es unscharf ist. Man dafür aber dann nicht irgendwie auf Blende 8 runter muss oder so und ganz nah ran, dann schafft man es vielleicht ähnlich bei modernen Linsen, das weiß ich nicht. Die Frage bleibt natürlich, ob ich jetzt die Blende 1.4 vermisse. Ich muss zugeben, dass ich bei dem alten Objektiv meistens eh abgeblendet habe, weil ich halt mit der Schärfe eh nicht zufrieden war. Dann wollte ich wenigstens noch ein bisschen mehr Schärfe haben, die das Ding hergibt. Klingt jetzt sehr dramatisch, ist nicht so dramatisch. Ich bin kein Pixelpieper, aber irgendwie ist es mir trotzdem aufgefallen, dass mir so dieser Knack fehlt. Aber nun gut, von daher, ich habe das alte eh meistens auf Blende 2 oder noch mehr abgeblendet, wenn ich es mit so einem Fokus bei der Street-Fotografie benutzt habe, genutzt. Von daher verliere ich da eigentlich nicht wirklich eine Blende, weil das Ding kannst du dicke bei 2.0 benutzen. Der ein oder andere mag jetzt widersprechen, aber ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass da noch so große Welten zwischen so einem Leica Summicron und der Linse liegen können. Das muss natürlich immer jeder für sich selber bewerten, aber ich finde, das Ding hier ist schon richtig, richtig klasse für den Preis, muss man wirklich sagen. Und was noch dazu kommt, wenn ich zum Beispiel mit den Fujis fotografiere und habe dann sowas Äquivalentes, also ein 23-1.4, da habe ich ja die neueste Version von Fuji, dann ist auf 1.4 bin ich auch bei einer Freistellung von 2.0 auf Vollformat gesehen. Also verliere ich da ja so gesehen auch keine Blende, habe nur nicht noch eine mehr. Also noch eine Freistellungsstufe mehr quasi. Genau, das erstmal zu dem Objektiv. Ich kann es bedenkenlos empfehlen. Schau dir gern die Bilder an, schau dir gern ein paar Reviews auf YouTube oder auf irgendwelchen Blogs oder sowas an. Ich kann es echt empfehlen, wenn du da noch am Überlegen bist. Hol es dir einfach mal, du kannst es notfalls nochmal zurückschicken, guck es dir mal an. Alleine schon so klein wie das ist einfach unfassbar. Ich habe die M240 mal neben, also mit dem Objektiv ohne Gegenlichtblende mal neben meine Fuji X-T4 mit dem 23-1.4 von Fuji gestellt. Das heißt, gleiche Freistellung, wenn auch das 1.4er bei der Fuji natürlich Autofokus hat und natürlich auch mehr Licht durchlässt. Aber alleine dieser Größenunterschied ist unfassbar. Hat keinen Autofokus, aber wie gesagt, das ist ja bei der M normal. Das will man ja so, wenn man eine M hat. Tja, der Neupreis, 749 Euro. Ich kann es wirklich empfehlen. Schau es dir gerne mal an. Ich finde, es ist wirklich magisch. Genau. Und mein altes Vogtländer muss jetzt dann natürlich gehen. Mal gucken. Ich werde es vermutlich jetzt, denke ich, bei MPB verkaufen. Da ist der Preis, der Gebrauchpreis in der besten Kategorie, das ist noch relativ, also ist fast neuwertig eigentlich, ist es bei 405 Euro, glaube ich. Und wenn die jetzt sagen, nee, eine Stufe schlechter, dann sind es 390 oder so. Komm, das ist jetzt nicht so weit entfernt von dem, was man da auf eBay kriegen würde. Und ich spare mir halt einfach den ganzen Ärger mit Artikel reinstellen und hier und pli und blub. Genau. Ja, also so viel erstmal zu meiner neuen Linse. Damit bin ich wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden und es soll weiterhin dann auch eben nur 35 und 50 für meine Leica M240 bleiben. Ja, kommen wir jetzt mal zum nächsten Thema. Das ist ja so ein bisschen die Frage nach dem Vollformat-Look, beziehungsweise das Anschließen an die letzte Folge, wo ich ja irgendwie so verzweifelt war, dass einfach diese APS-C-Bilder nicht so richtig diesen 3D-Effekt wie die Vollformat-Bilder auf die Straße bringen. und ich ja sogar am Überlegen war, ob ich alles verkaufe und nur noch auf Vollformat wechsle oder so. Also ich glaube, das war so ein Schwächeanfall. Das hat sich wieder ein bisschen gelegt. Ich bin dann jetzt doch wieder ganz zufrieden mit dem Portfolio, was ich in meinem Schrank hier zur Verfügung habe. Und ich habe ja die Leica, ich habe ja eine Vollformat. Und jetzt gerade mit dem 35-2.0 bin ich ultra happy damit. Und gibt es den Vollformat-Look oder nicht? Keine Ahnung. Das ist die Frage ist ja auch immer, woran macht man das fest? Macht man das am Dynamikumfang fest? Macht man das an der Schärfe fest? Macht man das an der Freistellung fest? Ist natürlich immer schwierig. Ist klar, auf Vollformat ist es prinzipiell immer leichter freizustellen, weil halt nicht so Objektive gebaut werden müssen, die so eine krass geringe Blende haben, um das Gleiche zu erreichen, wie man jetzt eben bei einem APS-C zum Beispiel oder bei MFT. Ne, da ist man ja so weit, dass man bei APS-C dann schon so 0,95er Linsen braucht, um dann irgendwie mal so eine 1,2, 1,4er Freistellung zu haben. Das ist natürlich schon krass und so Blenden sind schwierig zu bauen, auch wenn man dann irgendwie eine gute Qualität, eine gute Abbildungsleistung will. Das heißt, ja, das ist prinzipiell leichter zu erreichen bei Vollformat. Der Dynamikumfang ist normalerweise halt auch ein bisschen höher. Du hast meistens mehr Pixel und dadurch hast du ein bisschen knackigeres Bild auch und so. Und also da gibt es viele Dinge, ist immer die Frage, woran man das festmacht. Was ich aber jetzt gerade so mit dem neuen Objektiv gemerkt habe, was mir so die ganze Zeit, ich konnte es ja irgendwie nicht so richtig quantifizieren, was mir da jetzt an diesen Fuji-Bildern fehlt. Und ich glaube jetzt mit dem, was ich vorhin über das Bokeh gesagt habe, kommen wir da relativ gut schon in die Richtung. Mir ist einfach bei dem Vogtländer-Objektiv aufgefallen, wie geil das ist, wenn das Bokeh unscharf ist, aber noch Zeichnung hat. Und das habe ich mal so, das hat in meinem Unterbewusstsein gearbeitet. Und dann ist mir immer aufgefallen, welche Leica-Bilder findest du denn so geil? Oder welche Vollformat-Bilder? Hat vielleicht auch ein bisschen dann Richtung Leica-Look oder Vollformat-Look, wie auch immer. Und mir ist halt aufgefallen, das sind voll oft Bilder, wo du halt irgendwas im, also die natürlich prinzipiell gut sind, also einen guten Bildaufbau haben und gutes Motiv und gutes Licht und so, das ist ja irgendwie alles klar. Man sieht ja dann immer die Bilder auf Instagram und sagt, boah, sowas will ich auch machen. Ich brauche die Kamera, was der hat Vollformat, ja, dann reicht mein APS-C nicht. Du weißt, was ich meine. Aber es sind halt diese Bilder, die ich immer so geil fand, die so einen 3D-Pop hatten, wo mich so das so angesprungen hat. Es waren natürlich einerseits sehr scharfe Linsen und ich glaube, dass man dabei Vollformat auch einfach mehr Spielraum hat. Die Leute sind prinzipiell bereit, mehr Geld zu bezahlen, wenn sie einen Vollformat-Body haben für die Objektive. Das heißt, du brauchst zwar größere Objektive, aber du hast, glaube ich, als Hersteller auch mehr Spielraum bei der Auswahl von Glas zum Beispiel. Das heißt, du kannst prinzipiell auch besseres Glas nehmen und eine höhere Qualität bieten, weil die Leute auch bereit sind, dafür Geld auszugeben. Schau dir mal die neuen Canon-Linsen an. Da zahlst du für so eine Linse mal schnell 2.500 Euro. Und das sind die meisten APS-C oder MFT-User wahrscheinlich für eine Festbrennweite auch einfach gar nicht bereit zu bezahlen. Klar, die ist größer als die APS-C-Linse oder MFT-Linse im Normalfall. Ja, jetzt bei manuellen Linsen ist es natürlich noch was anderes, aber reden wir mal von Autofokus-Linsen für die neuen spiegellosen Kameras. Und ich glaube, da ist einfach auch mehr Möglichkeit, das auch einfach insgesamt besser zu bauen, weil die Leute bereit sind, mehr Geld auszugeben. Und dann ist es denen wahrscheinlich im Zweifel egal, ob dann nochmal 300 Euro draufkommen oder nicht. Wenn dafür das Glas besser ist, sind die bereit, es zu bezahlen. Bei so einer APS-C-Linse sind 300 Euro schnell mal die Hälfte vom Preis. Oder ein Drittel. Und das ist dann, glaube ich, eine ganz andere Geschichte. Ne? Ich glaube, du weißt, was ich meine. So, ich glaube, das ist einer der Punkte, warum da auf Vollformat irgendwie mich mehr anspricht, weil es einfach am Ende dann doch wieder die Objektive sind. Und zum anderen eben jetzt diese Geschichte mit dem Bokeh, was unscharf ist, aber trotzdem so eine Zeichnung hat. Und ich finde, das bringt so einen unfassbar geilen 3D-Look mit sich. Kommt ja auch ein bisschen mehr an das Empfinden des menschlichen Auges. Ne? Wenn du da dich auf was konzentrierst, ist das andere ja trotzdem nicht so eine komplette Matsche, sondern du siehst es ja, also ne, wenn du mal so irgendwie auf irgendwas jetzt mit deinen Augen guckst, ich gucke jetzt mal gerade auf die Schreibtischlampe, dann siehst du ja links im Blickfeld schon noch den Schrank und du erkennst auch die Konturen. Das ist nicht eine komplette Matschepampe, aber es ist halt unscharf. Und das ist irgendwie so das, wo ich das Gefühl habe, da kommt gerade jetzt so diese Vogtländer-Linse so ran. ne, dass es halt unscharf ist, aber nicht matschig, dass man es noch erkennen kann. Und das springt einen dann irgendwie so, dieser 3D-Pop, der springt einen einfach so an. Sorgt natürlich auch dafür, dass der Hintergrund ein bisschen unruhiger ist. Fordert dann halt den Fotografen wieder mehr raus bei der Wahl des Bildausschnitts. So. Und vielleicht bedingt sich das dann auch alles gegenseitig, ne? Wenn ich gezwungen bin, den Bildausschnitt sauberer zu wählen, dann wird das Bild ja generell sowieso wieder besser, unabhängig davon, dass ich damit dann das unruhige Bokeh vielleicht vermeide. Und ja, das habe ich mir irgendwie so überlegt, dass das, glaube ich, so, das ist, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe, auch so ein bisschen. Das heißt auf jeden Fall vielen Dank an alle, die mir geschrieben haben oder irgendwo einen Kommentar hinterlassen haben oder so, mich bedauert haben. Irgendjemand hat mir auch geschrieben, dass es wehtut, mich so leiden zu sehen. Das fand ich ganz süß auf jeden Fall. Aber mir geht's wieder besser. Ich bin dann doch wieder ganz happy mit dem, was ich habe und taste mich da weiter ran. Und hey, wer weiß, irgendwann, vielleicht irgendwann in den nächsten 3 Jahren oder zum Ende vom Studium kann man sich dann ja irgendwann auch mal wieder was gönnen und irgendwann kann man ja dann vielleicht auch mal eine neuere Leica noch kaufen, wenn man dann die alte verkauft und noch irgendwas anderes oder so. Muss man mal schauen. Aber zurzeit bin ich so mit dem Setup jetzt eigentlich wieder ganz, ganz happy. Noch eine andere Geschichte. Das ist jetzt nochmal die Überleitung zum letzten Thema. Das hängt auch so ein bisschen jetzt mit zusammen, weil ich ja jetzt eine 2.0er Blende habe an dem Objektiv und vorher 1.4 und Bli und Blub. Und man hat ja auch immer das Gefühl, ja, ich liebe 35 mm, ich will mehr Freistellung. Dann brauche ich einfach ein Vollformat, am besten eine offenere Blende als jetzt. Dann habe ich schon 2 Blendenstufen quasi gut gemacht von APS-C. Aber ich glaube, dass viele vielleicht damit auch nicht wirklich glücklich werden, weil was sind schon 1-2 Blendenstufen, wenn man sonst gar nichts ändert an der Art der Fotografie quasi. Also es gibt ja verschiedene Arten, mehr Hintergrundunschärfe zu erzeugen. Du kannst näher an das Motiv ran, das Motiv kann näher vom Hintergrund weg. Oder du kannst die Blende aufmachen. Das sind ja alles Möglichkeiten. Aber ich glaube, was viele vielleicht so ein bisschen aus den Augen verloren haben, auch weil 35 mm so gehypt wird, und es ist ja auch meine Lieblingsbrennweite, weil sie so vielseitig ist, aber ich glaube, viele sind vielleicht auch einfach auf der Suche nach was, was man damit einfach nicht machen kann. Wo man sich einfach mal eingestehen muss, vielleicht brauche ich auch einfach mal eine längere Brennweite. Vielleicht müssen es mal äquivalente 50 oder vielleicht auch mal 85 sein. 85 ist ja so gefühlt bei vielen out, also so in meinem Bereich, so Streetfotografie oder Dokumentarfotografie oder so, da ist ja 85 irgendwie so voll out im Moment. Habe ich so das Gefühl, vielleicht auch nur in meiner Bubble. Klar, man kann natürlich nicht so viel vom Umfeld fotografieren, aber manchmal hilft es auch einfach, eine längere Brennweite zu nehmen und ein paar Schritte zurückzumachen. Dann hat man vielleicht am Ende ein bisschen mehr Brennweite, ein bisschen mehr Freistellung. Oh Gott, es ist schon spät, schon fast 9 jetzt. Ein bisschen mehr Freistellung und verliert trotzdem nicht zu viel von der Umgebung. Da habe ich ein paar Bilder, die habe ich aber jetzt nur auf Instagram. Die packe ich jetzt nicht in den Blogartikel rein, weil die nicht mit dem Objektiv gemacht sind. Hier, da habe ich mal mein 56-1.2 für die Fuji mal wieder rausgeholt. Das sind ja äquivalente 85 mm. Das habe ich auf 1.4 abgeblendet. Auf 1.2 schwächelt es mir manchmal ein bisschen zu sehr. Auf 1.4 bin ich echt happy damit. Dann hast du 85-2.0, ne, auf Vollformat äquivalent. Und habe damit Schafe fotografiert. Wir haben hier nämlich so ein paar Schafe, die auf den ganzen Wiesen hier im Umfeld so alle paar Tage dann quasi umziehen, also umgezogen werden sozusagen. Und da dann das Gras abfressen, dann kommen die nach ein paar Tagen auf eine andere Wiese. Und dann, ja, die wandern hier so in der Umgebung rum die letzten Wochen. Und da bin ich mal zu einem Ort, wo die waren und habe die dann eben mit diesem 56-1.2 von Fuji fotografiert. Und das war so ein geiles Ding. Das sind so mega coole Schwarz-Weiß-Schaffotos rausgekommen, wie ich finde. Guck die gerne mal an bei mir, Facebook, Instagram. Und da hast du halt auch so eine ultra krasse Freistellung. Da kannst du halt auch Sachen im Vordergrund mega gut freistellen, was ja aber bei so weitwinkligeren Linsen meistens ein bisschen schwieriger wird. Und es sieht einfach mega geil aus, finde ich. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass es jetzt mega schlimm ist, dass jetzt der Rest der Wiese bei den Bildern da nicht noch mit drauf ist. Ich konnte ja auch nicht über einen Zaun steigen, also ich habe schon ganz bewusst ein bisschen was Längeres auf die Kamera drauf gemacht, als ich dann dahin gelatscht bin, weil ich wusste, mit 35, ja, kriegst du halt ein, zwei Bilder, wo vielleicht mal eins zufällig vorne am Zaun steht, aber meistens kriegst du dann wieder die halbe Wiese drauf, aber irgendwie auch nicht so richtig, weil du konntest ja nicht näher ran. Also habe ich das genommen, das 56-1-2, und ich finde, ich habe da so ein paar coole Bilder gemacht, und ich finde es jetzt gar nicht schlimm, dass der Bildausschnitt so ein bisschen mehr eingeengt ist und man jetzt nicht immer die ganze Wiese sieht. Also hätte man jetzt so eine Reportage darüber gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich, so wie es meine Lieblingskombi ist, 35-85 mitgenommen, hätte dann ein, zwei so Übersichtsbilder, also so Establisher-Shots gemacht, wo dann vielleicht die ganze Wiese drauf ist oder so, oder noch irgendwas anderes im Vordergrund. Und dann hätte ich eben das 85er rausgeholt und die Shots gemacht, die ich jetzt auch gemacht habe. Aber es war jetzt auch mal ganz nett, eben nicht immer diese großen Übersichtsbilder zu haben. Zumal ich ja nicht näher ran konnte. Sonst hätte ich vielleicht auch einen 35er nehmen können. Aber die Freistellung wäre halt so irgendwie auch nicht geworden, ne? Nee, nicht wirklich. Also zumindest dann nicht in dem Umfang, dass da mehrere Schafe drauf sind und du trotzdem eine mega krasse Freistellung im Hintergrund hast. Das wäre so nicht möglich gewesen. Das heißt, da wollte ich dir jetzt einfach mal als letzten Gedankenanstoß mitgeben. Wenn du auch auf der Suche nach so mehr Freistellung bist, frag dich mal, ob es wirklich ein Objektiv mit einer Blende, also eine bessere Offenblende von einer Blende sein muss. Oder ob es wirklich ein größerer Sensor sein muss oder ob es nicht vielleicht auch einfach mal eine längere Brennweite tut und sich damit dann mal so ein bisschen auseinandersetzen. Und das macht gefühlt einfach einen so viel größeren Unterschied. Das heißt, ich bin in letzter Zeit auch ganz gern hier mit 50 mm unterwegs. Na, mit der Fuji, also dann mit den 33 und einer Blende von 1,4. Das ist einfach nochmal was anderes. Wie gesagt, im Notfall einfach noch einen Schritt zurück. Ist ja auch wieder so ein Ding, 50 liegt ja zwischen 35 und 85, also wenn man da eh in dem Bereich unterwegs ist und jetzt nicht zu krassen Platzmangel hat, weil es jetzt irgendwie in kleinen Zimmern ist oder so, dann ist man da mit 50 dann als Allrounder vielleicht auch wieder mal ganz gut bedient. Ja, mal gucken, nicht, dass sich das da von mir noch von Allrounder von 35 auf 50 verschiebt. Naja, wäre schon wieder das nächste Thema. Tja, in diesem Sinne hoffe ich, dass das heute spannend war für dich. Schau gerne mal in den Blogartikel rein, schau dir das Objektiv mal an und ich schaue mal, wann ich mich wieder melde. Weiß ich noch nicht so ganz genau, aber es könnte sein, dass es nicht allzu lange dauert, also vielleicht in 2 Wochen oder so, weil es ja jetzt alles ein bisschen ruhiger ist und ich habe mir auch vorgenommen, eine Woche um Weihnachten rum mal die Uni komplett zu lassen und dann wäre wahrscheinlich schon auch mal Zeit für eine Podcast-Folge. Zumal, ich weiß ja, ich habe dir auch versprochen, dass die Auflösung der geheimen Kamera noch dieses Jahr erfolgen soll und so viele Wochen hat dieses Jahr ja nun mal auch gar nicht mehr. So, in diesem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß, was auch immer du jetzt tust. Vielleicht ist es Fotografieren und ich sag ciao, bis zum nächsten Mal. Dein Ben. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast, denn als Hörer bist du natürlich der wichtigste Teil dieses Podcasts. Wenn du irgendwelche Verbesserungsvorschläge hast oder Teil dieser Show werden willst, dann melde dich einfach bei mir irgendwo auf meinem Social Media. Die ganzen Links findest du unten in den Shownotes. Außerdem würde es mich unheimlich freuen, wenn du mir bei Apple Podcasts eine positive Bewertung für diesen Podcast geben könntest und vielleicht sogar ein kleines Kommentar hinterlässt. Natürlich, wenn du was anderes benutzt, kannst du das auch einfach beim Podcast-Player deines Vertrauens tun. So können wir beide zusammen noch viel mehr Menschen erreichen und unsere gemeinsame Community weiter ausbauen. Vielen lieben Dank dafür.